Liebe Geschwister, jetzt ist der Herbst so richtig ja da. Man merkt draußen, dass es ordentlich kalt ist, aber tagsüber wird es manchmal noch warm. Gestern hatten wir das ja sogar so, dass es wärmer geworden ist, aber der Sommer und all das Besondere ist irgendwie hinter uns. Ab und an würde ich mich noch freuen, wenn noch mal so richtig die Sonne durchkommt und auch Wärme bringt, aber wir müssen uns immer weiter auf Weihnachten einstellen. Übrigens, Weihnachten auch deshalb, die Kinder mussten heute so früh runter, weil die jetzt anfangen, mit dem Krippenspiel zu proben. Also ihr Programm ist ziemlich ausgefüllt und bei denen geht das jetzt mit Weihnachten im Grunde schon so los. Das wirft große Schatten voraus, aber es ist eben noch nicht da, das Weihnachten. Es ist sozusagen die Zeit des Wartens. Kennt ihr das Warten im Wartezimmer eines Arztes? Wenn man das anspricht, ne? Ich denke, jeder kann da so krasse Geschichten erzählen. Ich habe es einmal erlebt, da bin ich im Krankenhaus gewesen und dann haben die mir Tabletten gegeben und haben gesagt, ja, Herr Zobel, dann gehen Sie am nächsten Tag zum Arzt, ne, und holen sich neue Tabletten. Deshalb konnte ich vorher keinen Termin machen, musste aber zu dem Arzt hin, um eben diese Tabletten zu kriegen, die ich danach nehmen sollte. Er hatte so eine Facialis-Parese, das bedeutet so eine Gesichtslähmung und da kann man im Grunde nichts machen, als abwarten, dass sich der Nerv wieder beruhigt irgendwann, ne. Dann bin ich zu dem Arzt hingegangen, was ich nicht wusste, hat er mir nachher erzählt. Er ist am nächsten Tag in den Urlaub gefahren und deshalb könnt ihr euch vorstellen, Wartezimmer proppevoll. Und ich habe gesagt, naja, ist ja das Wartezimmer so voll, ne? Muss ich drinnen warten oder kann ich nicht auch draußen warten? Und dann hat sie gesagt, ja, können Sie gerne machen, kommen Sie in 1 oder 2 Stunden wieder, weiß nicht genau, und dann nehmen wir Sie dran. Bin ich rausgegangen, habe mich ins Auto gesetzt, weil war ja eigentlich auch krank, wollte nicht so viel rumlaufen, aber im Wartezimmer hätte ich nur gestanden. Als ich dann nach 2 Stunden hochkam, stand ich dort auch. Und dann gab es so diese Situation, ne, dass dann Leute aufgerufen wurden und irgendwann stellte ich fest, Mensch, die war doch hinter mir in der Schlange gewesen. Warum würden die jetzt schon aufgerufen? Hab mir aber gedacht, ne, es hängt ja immer groß bei den Ärzten aus, ne, aus medizinischen Gründen ziehen wir bestimmte Fälle vor und so, ne. Ich habe es tatsächlich erlebt, ich war nachher der Letzte dort. Es war irgendwie abends um 19 Uhr oder sowas, ne. Ich meine, der Arzt hat mir auch leid getan, dass der so lange arbeiten musste. Das ging ja schon mittags da los. Weiß nicht, wann ich da kommen musste, 13 Uhr oder sowas. Und war froh, dass ich wenigstens die ersten paar Stunden im Sitzen im Auto verbracht habe und dadurch nicht ganz so viele Stunden dort stehen musste, bis dann wieder ein Sitzplatz frei wurde. War richtig blöde. Aber so ist das halt. Im Leben wird irgendwie ganz schön viel gewartet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ausgerechnet habt, wie viele Stunden ihr in eurem Leben zum Beispiel vor roten Ampeln verbracht habt. Das sind ja immer nur kurze Pausen, aber es sind Pausen, ne, wo man steht und wartet, ob nun im Auto oder zu Fuß. Ich freue mich, wenn ich zu Fuß hier zurückgehe, dann kann ich schon aus der Ferne sehen, wie die Ampeln oben an der Kreuzung schalten und dann kann ich meine Geschwindigkeit so regeln. Zu Fuß geht das ziemlich gut, da ich dann bei Grün dort ankomme und auch rübergehen kann und nicht dann lange dort warten muss, weil ich da hingestratzt bin. Das wäre ja ärgerlich, wenn man dahin läuft und dann steht man vor der roten Ampel und kommt da nicht rüber. Bei der Sache, oder wie viel Zeit man. Alle, die Bahn fahren, werden bestimmt auch genauso aufstöhnen können wie jetzt bei der Arztgeschichte, ne? Wie viel Zeit man auf Bahnhöfen da verbringen kann. Oder eben, wie viel Zeit man auch im Stau auf der Autobahn auch verbringen kann, im Straßenverkehr. Man wartet doch häufiger im Leben und um ehrlich zu sein, ich warte auch nicht gerne. Ich weiß nicht, ob es unter euch welche gibt, die sagen, hey Dirk, ein bisschen warten ist immer gut, macht Spaß. Mache ich gerne. Ich glaube, die meisten, die sagen, nee, warten ist eine blöde Geschichte. Aber ist Warten nur schlecht? Ich meine, wenn man zum Beispiel im Restaurant das Essen bestellt hat, ist es doch eigentlich eine schöne Zeit, wenn man da mit Freunden sitzt. Man hat sich ja extra getroffen mit denen, um da zu essen, und dann wartet man ja, bis das Essen kommt. Im Gegensatz zu Hause, ne, da ruft dann derjenige, der das Essen gemacht hat, hey, Essen ist fertig, alle kommen hin und dann werden nur noch die letzten Sachen gemacht und dann steht's da. Aber im Restaurant, je nachdem, bei McDonald's jetzt nicht, da kriegt man sofort über die Theke gereicht, allerdings auch nicht ganz. Aber im guten Restaurant, da wird das dann ja erst zubereitet, wenn man es bestellt hat und dann sitzt man da und dann kann man sich im Grunde gut unterhalten. Ne? Man freut sich auf das Essen, man hat was richtig Schönes für sich ausgesucht, sonst wäre man ja nicht da. Und man hat die Bestellung sozusagen hinter sich, man weiß, was es wird und Jetzt wartet man einfach und hat Zeit, sich mit den anderen zu unterhalten, hat nicht ein bisschen im Mund, wo man nicht weiß, kann ich jetzt was dazu sagen, weil ich muss ja erst kauen und runterschlucken oder so, ne? Sondern man hat richtig Zeit und kann sich da gut unterhalten. Da ist es doch eigentlich schön und es ergeben sich spannende Gespräche. Oder wenn die Adventszeit kommt, ne? Das ist ja auch nicht nur ein Abwarten, sondern ein freudiges Erwarten dessen, was da kommt. Die Kinder warten ganz gespannt auf Heiligabend, was sie da geschenkt bekommen und so. Da ist noch in die eine Richtung am einfachsten. Und als Eltern muss ich sagen, ich freue mich genauso auf Weihnachten, weil ich mich über die Begeisterung der Kinder freue und diese ganze Stimmung, die da ist. Also insofern ist das irgendwie auch eine tolle Sache dann dort. Oder wer ein Kind hat, wie wir uns auf die Geburt unseres Kindes, unserer Kinder gefreut haben. Das ist auch eine Zeit der freudigen Erwartung, da heißt es ja sogar so. Und dann, als wir das Kinderzimmer zum Beispiel vorbereitet haben, alles für die Ankunft des neuen Erdlings vorbereitet haben, das ist auch eine tolle Wartezeit, eine wertvolle und schöne Zeit. Insofern heute die Frage, kann ich Wartezeiten auch wichtige Zeiten im Leben sein? Wir haben ja jetzt gerade eine Predigtreihe über den verrückten Glauben. Und ich denke, da gibt es solche Verrücktzeiten, wie zum Beispiel, dass Glaube auch Warten beinhaltet. Eigentlich ist es doch gut, wenn man Zeit hat. Manche Leute haben tatsächlich Zeit. Ich erinnere mich an eine Lehrerin, die ich nur in der 7. Klasse hatte. Zugegeben, auch wenn wir eine Gymnasialklasse waren, wir waren wohl für insbesondere für sie eine sehr schwer zu bändigende Klasse, als wir da in der 7. Klasse waren. Und zumindest für diese Lehrerin. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie sie dann in ihrem Lederrock da so an der am Türeingang stand. Und die Kreide, die drehte sich immer so, weil es ein schwarzer Lederrock war, sah man auch genau die Kreideflecken, wo sich die Kreide in ihrer Hand gedreht hat und wie sie dann so sagt, ich kann warten. Mittlerweile weiß ich, dass das mit dem, wenn man den Kindern sagt, ich kann warten, muss man aufpassen, dass man den richtigen Zeitpunkt findet, wo man mit dem Warten aufhört, nämlich wenn sie ruhig sind. Wenn man zu lange wartet, dann werden sie wieder laut und dann hören sie nicht wieder auf und dann hat man diesen Punkt verpasst. Sie hat den regelmäßig verpasst und es hat auch nichts gebracht, als sie dann gesagt hat, ich hole den Schulleiter und so. Aber erstmal dieses Warten können ist eigentlich auch eine gute Sache, wenn man das hinbekommt. Sie hat leider manchmal eine ganze Schulstunde dort gewartet. Wartezeiten sind nämlich auch gute Zeiten, wenn man den richtigen Moment dahin kriegt. Wenn jemand sagen kann, ich kann warten, auch an anderen Stellen, dann bedeutet das doch erstmal, hey, ich habe Zeit, ich bin nicht unter Druck, ich habe Möglichkeiten. Und vielleicht können Wartezeiten sogar etwas Gutes bewirken. Zumindest können sie dazu führen, dass wir Geduld im Leben trainieren. Denn Wartezeiten sind oft Zeiten, in denen in unserem Leben auch etwas reifen und gedeihen kann. So wie wenn ich eine Verletzung habe, dann warten muss, bis diese Wunde einfach heilt. Als du jetzt krank warst, hast du auch abwarten müssen, bis die Krankheit vorbeigeht und der Virus endlich besiegt ist in deinem Körper. Und jeder andere kann es hier nachvollziehen, da sind ja etliche von uns jetzt die letzte Zeit krank gewesen. Dann geht es einfach nicht, dann kann ich einfach nicht aufstehen und weitermachen, als wäre nichts gewesen, sondern muss abwarten und das kann unangenehm sein, aber ich freue mich, wenn es dann vorbei ist und dann geschafft ist und dann eben wieder der Knochen verheilt ist oder die Wunde dort vorbei ist, der Virus bekämpft ist an der Stelle. Oder auch die schwangere Frau, die darauf wartet, dass ihr Baby selber bereit ist für die Geburt. Das muss da in den Bauch heranreifen und fertig werden, dass es wenigstens so weit ist, dass es an der normalen Atmosphäre überleben kann und nicht mit der Nabelschnur noch mit der Mutter verbunden sein muss. Oder auch ein Landwirt. Es hat noch nie geklappt, dass ein Landwirt versucht hat, das Korn aus den Samen herauszuziehen sozusagen. Der muss warten, bis die Halme wachsen und dann sich irgendwann die Ähren da bilden. Und so etwas, das hilft nicht, wenn man da vorher loslegt. Warten hat im Leben oft sogar einen richtigen Stellenwert. Und so gibt es nicht nur diese leeren und unwichtigen Zeiten, sondern es gibt Wartezeiten, die in der Verbindung mit unserer Zukunft stehen. Wartezeiten, die Wachstumszeiten sind. Und das ist das Verrückte an unserem Glauben, dass es eben auch um Warten und Gedulden geht. Es ist geradezu ein roter Faden, der sich durch die Bibel hindurchzieht, dieses Warten und Gedulden. Im Psalm heißt es häufiger, Herr, wie lange noch? Da ist der Psalmist, der das geschrieben hat, am Warten und hofft, dass es vorbei ist. Oder Abraham, der 25 Jahre darauf warten muss, dass er endlich einen Nachkommen bekommt, den Gott ihm verheißen hat. 25 Jahre. Das bedeutet, er hat mir das gesagt, als ich so gerade verheiratet war. Und jetzt würde ich erst ein Kind kriegen. Das ist doch völlig weit weg, ne? 25, als 25 war, bis 50 würde das bedeuten. Das ist eine lange Zeit, oder? Warten ist ein großes Thema. Und deshalb habe ich euch einen Text aus der Bibel mitgebracht, den wir im Jakobusbrief lesen. Da heißt es in Jakobus 5, Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. So ab Vers 7. Und dann Vers 9. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild die Leiden und die Geduld, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Sieh, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Wisst ihr, was ich an dieser Passage so faszinierend finde? Und deshalb wird es der Teil sein, über den ich heute darüber predige. Da steht nicht nur, ey Leute, ihr lieben Christen, es ist ja so ätzend mit euch, ihr seid einfach ungeduldig und nun setzt euch mal hin und wartet. Und macht mal erstmal eine Pause und geht mal ein bisschen geduldiger voran. Nein, hier steht etwas von dieser unendlichen Liebe und diesem unendlichen Erbarmen Gottes. Wir haben da keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Warten ist dann doch Zeichen des Wachstums. Und so geschehen Änderungen auch da, wo wir eben mit Geduld unterwegs sind, wo Gott mit Geduld mit uns unterwegs ist. Und das ist das Geniale an diesem Text. Der Text ermutigt uns zu sagen, hab Geduld mit dir, habe Geduld mit Gott, habe Geduld mit dem Glauben. Denn das alles hat eine tiefe Wurzel. Schon letzten Sonntag, als es um die Aufforderung ging, auf Gott zu hören und loszugehen, da ging es eigentlich auch schon um Geduld und Warten. Warten, bis der Auftrag kommt und dann noch mehr, losgehen und warten, bis das Ziel sich irgendwann abzeichnet, weil es eben nicht immer gleich am Anfang da ist. Warten, bis die Verheißungen eintreten. Veränderungen geschehen nämlich dort, wo wir auf Gott, auf Jesus schauen und auf ihn warten. Sie geschehen nicht da, wo wir mit erhobenen Zeigefingern so in den Sorgenfalten unserer Stirn umherwühlen und sagen, oh, da muss ich jetzt was tun und uns ständig damit selber befassen und dann einfach losgehen. Am Anfang muss doch die Quelle stehen, aus der alles kommt und nicht ich selber und nicht das Trinken. Denn wenn wir nicht an die Quelle herangehen, können wir auch nicht trinken, dann verdursten wir. Weil wir eben diese Quelle brauchen und nicht das Trinken, schauen wir uns den Vers 11 genauer an. Siehe, wir preisen glückselig, die ausgeharrt haben, von Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Mancher könnte durch seine Erziehung oder andere Prägungen im Leben zu der Sichtweise gekommen sein, Gott hat nur eine begrenzte Geduld. Ja, er legt uns immer wieder eine Gnadenzeit auf, denken dann viele. Aber irgendwann, so denken sie, dann ist er wie so ein ungeduldiger Vater oder eine genervte Mutter, die dann mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, Leute, jetzt ist aber Schluss. Jetzt muss das Zimmer aufgeräumt werden. Pustekuchen, Ende der Durchsage. Und jetzt müsst ihr das machen und ansonsten gibt es riesigen Ärger und dann könnt ihr euch vorstellen, was ihr damals als Kinder für Ärger halt gekriegt habt. Strafe oder Rausschmiss oder sonst was. Das Ergebnis ist, viele ernsthafte Christen haben deshalb eine grundlegende Angst vor Gott in ihrem tiefen Herzen. Also haben so im tiefen Herzen das Gefühl, wenn ich da irgendwas falsch mache, also ja, jetzt ist er noch gnädig, aber könnte sein, dass es morgen vorbei ist und mich dann der Blitz trifft, also bildlich gesprochen, jetzt nicht direkt. Und dann lesen sie in der Bibel, hören irgendwelche einzelne Predigten und ziehen das an sich und denken, oh, das ist ein riesiger Katalog von Dingen, die ich machen muss und tun muss, die Gott eben von einem frommen Menschen erwartet. Und dabei bin ich doch eigentlich schon im Alltag am Limit und weiß gar nicht, wie ich das jetzt noch alles in meinen Alltag hineinpacken muss. Wie mag das ein Gott, der uns in der Bibel als ein Gott voll innigen Mitgefühls, also als ein liebender und barmherziger Gott vorgestellt wird, das empfinden? Was bedeutet das für dich, wenn du dann zum Beispiel den Psalm 103, Vers 8 liest, wo es heißt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte? Wie stellen wir uns einen Gott vor, der geduldig ist? Einen Gott mit unendlicher Güte? So wie ein Lehrer, der in der Ecke steht und auf seine Schüler schaut und sagt, ich habe Zeit. Oder wie eine Mutter, die nicht mehr abwarten kann, bis ihr Kind geboren wird. Wie oft wurde Gott denn von den Menschen enttäuscht? Und wie oft musste er einen neuen Weg suchen, um wieder mit den Menschen weiterzugehen, um sie nicht zu verlieren? Die Bibel berichtet uns, dass Gott den Menschen gut geschaffen hat. Ja, dass er ihm sogar Freiheit gegeben hat, diesen Ausdruck von Gott gegebener Würde für unser Leben. Und dann muss er miterleben, wie die Sünde den Menschen immer mehr aus der Bahn wirft. Zu Noahs Zeiten reicht es ihm geradezu. Seine Geduld scheint ein Ende zu haben, als die große Flut kommt. Doch nein, er rettet das Leben. Und er setzt einen Regenbogen sogar als Zeichen seiner Liebe, seines Erbarmens und seiner Geduld an den Himmel. Er sagt, ich habe euch nicht aufgegeben, ihr Menschen. Meine Geduld ist nicht am Ende. Es geht weiter mit euch. Und als er merkt, dass die Völker sich mehr und mehr von ihm abwenden, als sie in ihrem Hochmut Türme in den Himmel setzen, um ihm gleich zu sein, da vernichtet er sie auch nicht. So mit einem Blitz oder sowas hätte er das ja mal eben machen können. Nein, sondern er wählt sogar ein Volk aus ihrer Mitte, aus dem er einen ewigen Bund, mit dem er eingeht. Das Volk der Juden. Und an diesem Volk sollen dann alle Völker erkennen, wie er, der Lebendige und Heilige, eben wirklich ist. Er gibt ihnen die Weisung zum Leben, die Tora. Und dann kommt auch hier dieses alttestamentliche Volk, dieses Bundesvolk in eine Rebellion und in eine Aufruhr nach der anderen. Doch dann geht's weiter. Gott hat einen Plan. Seine Geduld ist eben immer noch nicht am Ende. Und dann sendet er Jesus, seinen Sohn, um nun alle Menschen unmittelbar in die Gemeinschaft mit ihm hineinzuführen, dem Lebendigen und Heiligen. Und dann stirbt Jesus am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld und Sünde. Ja, die Schuld und Sünde der ganzen Welt, die nimmt er auf sich und ruft aus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, in dem Moment scheint Gottes Geduld einen Augenblick am Ende zu sein. Doch in Wirklichkeit war das ja der allergrößte Moment, der allergrößte Ausdruck seiner Liebe und eben seiner Geduld mit uns Menschen. Indem Jesus da für uns gestorben ist und den Weg wieder frei gemacht hat und er für uns in diese Ferne gegangen ist, damit wir immer wieder zu ihm kommen können, immer wieder in seiner Geduld und Liebe daran partizipieren können und in diese hineinschlüpfen können. Und so steckt er immer wieder und wieder auch heute noch seine Arme zu uns aus und sucht die, die sich von ihm abkehren wollen und aus eigener Kraft nicht aus ihrer Ohnmacht und Sünde herausfinden. Mit Christus hat da was Neues begonnen, aber es ist eben noch nicht vollendet. Und im Abendmahl, was wir letzten Sonntag gefeiert haben, da sagt er uns doch, dass alles, was er begonnen hat, eines Tages auch vollendet werden soll. Jedes Abendmahl erinnert uns damit auch daran, dass Gott eben immer noch Geduld mit uns hat. Dass diese Geduld kein Ende hat und dass heute und hier immer noch Vergebung möglich ist und ein Neuanfang. Jedes Herrenmahl erinnert uns daran, dass Jesus nicht nur einst auf der Erde war und seine Herrschaft begonnen hat. Nein, es sagt, Herr, komm bald. Und der Herr kommt wieder. Und so ist jedes Abendmahl auch ein Ausdruck seiner Geduld, die er mit uns als Gemeinde und mit dieser Welt hat. Seine Geduld ist eben nicht am Ende. Vielleicht fragen wir uns manchmal, wie lange hält Gott das noch mit uns aus? Mit dieser Welt, die sich immer wieder und wieder von ihm abwendet. Warum greift er nicht ein? Wie lange will er denn noch abwarten, noch zuwarten? Wie lange dauert noch sein langer Atem, seine Anrufe? Diese Frage durchzieht das ganze letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, dieses wie lange noch. Aber schon im 2. Petrusbrief finden wir darauf eine sehr bestechende Antwort. Da heißt es in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass sie alle zur Buße kommen. Das ist unser geduldiger Gott. Er ist langmütig den Menschen gegenüber. Gnadenzeit ist diese Zeit, wie es an anderer Stelle in der Bibel heißt. Es ist eben eine Zeit der Veränderung, eine Zeit, in der man zu ihm kommen kann. Und so möchte ich dich an dieser Stelle jetzt ganz persönlich ansprechen. Glaubst du, dass Gott, der lebendige Gott, dir heute auch so mit dieser Liebe, diesem Erbarmen und dieser Geduld begegnet? Er wartet auf dich. Seine Arme sind ausgebreitet für dich. Und er hat alles gegeben. Mehr ist einfach nicht möglich. Du kannst zu ihm kommen. Und nun ist es an uns, in den Kontakt mit dieser Gott der Liebe und der Geduld zu treten. Geduld ist nicht eine vorübergehende Stimmung, die Gottes Wesen einfach so ausmacht, sondern seine Geduld ist ein Ausdruck seiner ewig bleibenden Beständigkeit des Seins, ein Ausdruck seiner Liebe. In der Geduld steckt er uns immer und immer wieder seine vergebende Hand entgegen. Und in der Begegnung mit dieser Quelle der Geduld, wird dann auch dein und mein Leben geprägt. Das bleibt allerdings nicht ohne Spuren. Ungeduldige Menschen haben oft sehr wenig von dieser Geduld Gottes erkannt. Ich vermute, dass die Fähigkeit, warten zu können, geduldig zu sein, etwas mit diesem geduldigen Gott zu tun hat. Aber für uns bedeutet diese Geduld, dieses Abwarten eben nicht ein Absitzen der Zeit, bis irgendwann der Arzt mal einen Termin für mich hat, Zeit hat, sondern es ist ein Rennen in diese offenen Armen dessen, der alle Geduld hat, nämlich Gott selber. Lassen wir uns anstecken von dieser Geduld, die Gott hat. Es ist nicht dieses dumpfe Sitzen im Wartezimmer, sondern es ist ein Sein im Raum der Veränderung, im Raum unserer Zeit, der eben die Veränderung ermöglicht. Amen.